Nils Birbaumer. Dein Gehirn weiß mehr, als du denkst. Neueste Erkenntnisse aus der Hirnforschung. Kennst du einen geborenen Redner oder ein richtiges Alpha-Tier? War deine Mutter schon immer so überfürsorglich? Wir Menschen neigen dazu, alles und jeden zu kategorisieren. Einmal in einer Schublade gelandet, kommst du nie wieder heraus. Dabei sehen wir Charaktereigenschaften, Stärken und Schwächen als unveränderlich an. Dies kann jedoch ernsthafte Folgen nach sich ziehen, zum Beispiel wenn manche Menschen der Meinung sind, dass Psychopathen ihr ganzes Leben lang weggesperrt werden sollten, weil ihnen ja eh nicht mehr zu helfen sei. Die Prämisse ist jedoch eine falsche. Unser Gehirn lernt und verändert sich stetig. Du bist heute nicht mehr die Person, die du gestern warst. Die Blinks zu »Dein Gehirn weiß mehr, als du denkst« dienen dir als Einführung in das Thema Neuroplastizität und erläutern, wie sich das Gehirn selbst regulieren kann und welche psychischen Probleme wir so lindern oder sogar heilen können. Und auch, wie Gesunde von diesen Erkenntnissen profitieren. Blink Nummer 1. Unsere Persönlichkeit ist viel flexibler, als wir denken. Ich bin halt so. Das kann ich nicht ändern. Kommt dir das bekannt vor? Diese Ausrede zieht nicht mehr, denn die Hirnforschung ist sich mittlerweile einig, dass sich jeder verändern kann, wenn er es möchte oder wenn ihn die Umstände dazu zwingen, und die Vorstellung, dass wir immer gleich bleiben, ist hinfällig. Unsere Persönlichkeit wird zu einem großen Teil von unserer Umwelt geprägt. Ändern sich die Umstände, ändert sich auch unser Charakter. Das beste Beispiel dafür ist Nils Birbaumer selbst. Als Jugendlicher war er Teil einer Wiener Jugendgang. Er stahl, knackte Autos und randalierte. Einmal wurde der junge Birbaumer zur Polizei gebracht, weil er einem Mitschüler, der sein Pausenbrot geklaut hatte, eine Schere in den Fuß stach. Heute trägt er 2 Doktortitel, ist Professor und erfolgreicher Autor. Wie war diese drastische Veränderung zum Positiven möglich? Birbaumer konnte sich und seine Verhaltensweisen ändern, indem er sich mit neuen Leuten umgab. Ändern wir also unsere Umgebung, hat das Einflüsse auf unseren Charakter. Dabei ist dem Gehirn ziemlich egal, in welche Richtung wir uns entwickeln. Wenn wir als Baby schreien und dann von unseren Eltern getröstet werden, lernen wir, dass Schreien den gewünschten Effekt, nämlich Aufmerksamkeit, bringt. Dementsprechend können wir unser Verhalten danach ausrichten. Der Grund dafür ist Neuroplastizität. Die Fähigkeit von Synapsen, Nervenzellen und Hirnarealen, sich in ihren Eigenschaften zu verändern. Mit ihrer Hilfe werden Angstpatienten furchtlos, Psychopathen einfühlsam und Alzheimer-Patienten können länger selbstständig bleiben. Sogar die Locked-In-Patienten, die keinen einzigen Muskel mehr bewegen können, profitieren in gewisser Weise von Neuroplastizität. Denn das Gehirn passt sich den neuen Lebensumständen so an, dass sie sich selbst in diesem Zustand ausgeglichen und sogar glücklich fühlen können. Diese Möglichkeit der schnellen Veränderung und Anpassungsfähigkeit des Gehirns ist auch evolutionsbiologisch sinnvoll, denn Survival of the Fittest bedeutet wörtlich nichts anderes als Überleben des am besten Angepassten. Wer also flexibel bleibt, pflanzt sich fort. Blink Nummer 2. Unser Gehirn entwickelt sich in unterschiedlicher Weise, abhängig davon, wie wir es benutzen. Wenn unser Gehirn so flexibel ist, können wir also annehmen, dass besonders kluge Menschen, wie etwa Nobelpreisträger, Neuroplastizität besonders effektiv nutzen können? Bringen sie quasi ihr Gehirn dazu, noch schlauer zu werden? Jein. Jeder Mensch kann sein Gehirn dadurch, wie er es benutzt, verändern. Das wiesen Eleanor Maguire und Catherine Woollett vom University College in London nach. Sie stellten fest, dass Taxifahrer einen größeren Hippocampus haben als viele andere Menschen. Dieses Areal hat verschiedene Aufgaben, unter anderem das Speichern von Gelerntem und das Verarbeiten von Informationen. In ihrer Studie entdeckten die Forscherinnen, dass sich der Hippocampus während der Ausbildung zum Taxifahrer vergrößert. Umgekehrt könnte man auch sagen, dass Taxifahrer die Prüfung eher bestehen, wenn sich ihr Hippocampus vergrößert hat. Die erfolgreichen Kandidaten schnitten auch besser in Tests zur räumlichen Orientierung und Merkfähigkeit ab. Ihr Gehirn hatte sich also nicht nur verändert, sondern auch funktionell verbessert. Diese Fähigkeit zur Neuroplastizität bleibt uns unser gesamtes Leben lang erhalten. Doch in der Kindheit ist das Gehirn besonders formbar. Je mehr Reizen Kinder ausgesetzt sind, desto leichter fällt ihnen das Lernen. Bemuttere deine Kinder also nicht, sondern setze sie neuen Reizen aus und gib ihnen die Freiheit, Dinge auszuprobieren. Überfürsorgliches Verhalten schwächt die Gehirne von Kindern genauso wie Vernachlässigung. Man lernt nur außerhalb seiner Komfortzone fürs Leben dazu. Daher müssen Kinder auch scheitern und sich die Knie aufschlagen dürfen. Mit den Jahren nimmt die Neuroplastizität zwar etwas ab, aber selbst im hohen Alter können wir noch sehr viel Neues dazulernen, denn das Gehirn bleibt ein Leben lang wandlungsfähig. Blink Nummer 3. Selbst wenn der gesamte Körper gelähmt ist, nimmt das Gehirn noch Kontakt zur Außenwelt auf. Locked-in-Patienten können sich nicht bewegen. Kein Nervensignal dringt mehr zu ihren Muskeln vor. Sie können nicht sprechen, einige können nicht einmal mehr die Augen bewegen. Aber ist das Leben ohne Kommunikation überhaupt ein Leben? Fragen wir diese Menschen doch selbst. Es ist wichtig zu verstehen, dass bei Locked-in-Patienten, also Menschen, die in ihrem Körper eingeschlossen sind, dieser Zustand meist schleichend einsetzt, bedingt durch Krankheiten wie Multiple Sklerose oder Parkinson. Das heißt, die meisten Betroffenen haben ein bisschen Zeit, um sich an diese neue, schwierige Lebensweise zu gewöhnen. Meist lässt das Fühl- und Sehvermögen dieser Patienten zwar schnell nach, dafür hören sie aber noch sehr gut. Dies sollten Angehörige und Ärzte unbedingt bedenken, wenn sie zum Beispiel über das Abschalten der lebenserhaltenden Maschinen diskutieren. Laut der Erhebung eines Mitarbeiters Birbaumers handelt es sich zudem bei jedem dritten scheinbaren Wachkoma-Patienten in Wirklichkeit um einen Locked-in-Patienten. Das würde bedeuten, dass allein in Deutschland 3000 hellwache Menschen in Krankenhausbetten liegen, alles mitbekommen und so behandelt werden, als wären sie nicht da. Es ist zwar kompliziert, aber durchaus möglich, mit diesen Menschen über ihre Gedanken Kontakt aufzunehmen. Birbaumer und sein Forschungsteam taten dies über ein klassisches EEG, Elektroenzephalogramm, mit dem man anhand von Sensoren auf der Kopfoberfläche Gehirnströme messen kann. Dem Patienten wurden Buchstaben vorgelesen. Sobald er den Buchstaben hörte, den er sagen wollte, zeigte sich das in einer gesteigerten Hirnaktivität und der Computer speicherte den Buchstaben ab. Auf diese Weise lassen sich ganze Worte und gar Sätze zusammenbauen. Birbaumer aber wollte direkt in die Gehirne der Patienten hineinsehen. Um dort Sensoren anzubringen, erfordert es jedoch die Zustimmung der Patienten. Wie sollte man jene einholen? Auch hier war Kreativität gefragt. Die Forscher baten die Patienten, sich vorzustellen, ein Glas Milch zu trinken, wenn sie dem Eingriff zustimmten, und ein Glas Zitronensaft, falls nicht. Über den pH-Wert des Mundschleims der Patienten konnten die Forscher nun ablesen, ob diese für oder gegen den Eingriff waren. Für einige Zeit konnten die Patienten so richtig sinnvolle Unterhaltung führen und auf Fragen mit Ja oder Nein antworten. Doch irgendwann schienen die Ja's und Neins nur noch zufällig zu erfolgen. Birbaumer vermutet, die Patienten hätten keine rechte Lust mehr gehabt, sich mit den Ärzten zu unterhalten. Blink Nummer 4. Menschen mit schweren Krankheiten muss es nicht nur schlecht gehen, wenn sie selbst entscheiden können, wie sie ihr Leben führen möchten. Wir stellen uns das Leben eines Locked-In-Patienten unerträglich vor, doch in der Tat finden gelähmte Menschen viele Wege, um ein glückliches Leben zu führen. Gerade im Anfangsstadium einer schwerwiegenden Krankheit wie MS befinden sich die Leidtragenden in einer emotional labilen Lebenslage, die sie unglücklich macht und Angst in ihnen schürt. Erfahrungsgemäß treten Dinge wie Familienaktivitäten und die Verwirklichung großer Lebensziele in den Vordergrund und der Job wird immer unwichtiger. Diese neue Nähe zu sich selbst und den Liebsten dient den Patienten in der schweren Krankheitsphase als ein Leuchtturm der Hoffnung und des Glücks. So wurde in einer MRT-Studie mit Locked-In-Patienten auch gezeigt, dass diese deutlich stärker auf positive Reize wie Familienfotos oder angenehme Musik reagierten als die gesunde Vergleichsgruppe. Diese Reaktion wurde stärker, je länger die Menschen schon in ihrer Erkrankung litten. Daraus kann man schließen, was Gesunde glücklich macht, wirkt noch stärker und positiver auf Menschen, die unter einer schweren Krankheit leiden, denn sie haben eine affirmativere Mentalität und schätzen die kleinen Dinge des Lebens mehr als ihre gesunden Mitmenschen. Wenn Patienten sich irgendwann aber doch dazu entschließen, sterben zu wollen, sollte man ihren Wunsch respektieren und jenem nachkommen. Selbst wenn in ihrer Patientenverfügung ganz selbstbestimmt steht, dass sie am Leben erhalten werden wollen. Im Laufe einer schweren Krankheit oder Krise verändern sich Meinungen und Wünsche und die Betroffenen müssen ihre bisherigen Aussagen überdenken. Wer zum Beispiel nach einem Jahr der künstlichen Beatmung Müdigkeit und Unzufriedenheit verspürt, sollte die Chance erhalten, selbst über sein Leben zu bestimmen. Dazu gehört auch die Entscheidung, es enden zu lassen, wann immer man es für richtig hält. Dank der Fortschritte im Bereich der Hirnforschung hat man es mittlerweile geschafft, mit Menschen zu kommunizieren, die sonst für immer geschwiegen hätten. Doch leider mangelt es immer noch an Geld und Personal, um mit Wachkoma- und Locked-In-Patienten angemessen in Kontakt zu treten, um herauszufinden, wie sie ihr Leben führen möchten. Blink Nummer 5. Bei Epilepsie und Schlaganfällen können wir auf Neuroplastizität vertrauen. Schlaganfälle oder Krankheiten wie Epilepsie führen dazu, dass bestimmte Hirnareale unwiederbringlich geschädigt werden. Jährlich treten in Deutschland etwa 200.000 Schlaganfälle auf und 800.000 Deutsche leben mit Epilepsie. Wie kann Neuroplastizität diesen Menschen bei der Heilung helfen? Abhängig von der Stärke des Schlaganfalls und der dadurch beschädigten Hirnareale kann es durchaus vorkommen, dass das betroffene Gehirn sich komplett selbst heilen kann. Ist der Schaden relativ gering und die wichtigsten Netzwerkrouten noch intakt, kann etwa das umliegende Gewebe die Aufgaben des betroffenen Areals übernehmen und das Gehirn kann Schritt für Schritt die beschädigten Zellen wieder aufbauen. So erholt sich ein Drittel aller Schlaganfallpatienten innerhalb eines Jahres von dem Vorfall, ganz ohne ärztliches oder medikamentöses Zutun. Ganz ohne die Unterstützung des Patienten selbst geht es aber nicht. Wenn zum Beispiel die rechte Hand nicht mehr gehorcht, kann es sinnvoll sein, die linke auf dem Rücken festzubinden, damit die rechte wieder lernt, das zu tun, was der Patient von ihr will. Dinge, die zunächst schwer fallen, sollten nicht vermieden, sondern im Gegenteil besonders trainiert werden. Ähnlich verhält es sich mit Epilepsie. Jeder Anfall zieht dem Gehirn den Stecker und es kommt, abhängig von der Anfalldauer, zu einem massiven Zelltod. So treten mit der Zeit nachhaltige Schäden auf. Jedoch kann man das Gehirn darauf trainieren, einen Anfall zu vermeiden. Vor einem Anfall erleben die Patienten eine sogenannte Aura. Eine Art spürbare Vorahnung, bei der die Neuronen im Gehirn feuern. Sie bauen immer mehr elektrische Ladung auf, bis es schließlich zu viel wird und es zu einem Krampfanfall kommt. Eine Möglichkeit, einen solchen Anfall zu vermeiden, stellt nun das Neurofeedback dar. Neurofeedback funktioniert so. Die Patienten werden mit einem EEG verkabelt, das konstant Rückmeldung zu den Gehirnstromkurven meldet. Außerdem sehen sie auf einem Bildschirm eine grüne Rakete, wenn alles in Ordnung ist, und eine rote Rakete während der Aura, also wenn die Neuronen massiv feuern und sich ein Anfall anbahnt. Nun werden die Patienten aufgefordert, mit bestimmten Gedanken die Neuronen wieder zu beruhigen, sodass die Rakete wieder grün wird. Dies können sie mit viel Übung dann auch zu Hause, ohne EEG, durchführen und so einen Anfall blockieren. Von 50 erwachsenen Patienten, die in einer Studie Birbaumers teilnahmen, erlebte ein Drittel nach dem erfolgreichen Training sogar überhaupt keinen Anfall mehr. Blink Nummer 6. Auch Ängste und Depressionen können mit Hilfe von Neuroplastizität behandelt werden. Bei Schlaganfällen und Epilepsie, die für uns eine offensichtlich körperliche Ursache haben, erscheint es einleuchtend, dass sich das Gehirn selbst heilen kann. Wie eine Wunde, die sich mit der Zeit schließt. Doch auch Krankheiten, die wir für einen Defekt im Oberstübchen halten, haben einen organischen Ursprung. Und der kann ebenfalls mit den Mechanismen der Neuroplastizität behandelt werden. Im Gehirn dreht sich alles um Effekte. Es will Körperreaktionen auslösen, anstoßen und in Bewegung setzen. Es will Belohnung und gute Gefühle. Wann welches Verhalten einsetzt, ist angelernt. So trainieren wir uns auch Ängste an, selbst wenn wir eigentlich wissen, dass die Gefahr nicht echt ist. Und weil wir die Spinnenattacke ja dann logischerweise jedes Mal überleben, gilt die Angst für das Gehirn als erfolgreiche Strategie. Dagegen hilft die Konfrontationstherapie. Sie setzt auf der molekularen Ebene der Neuroplastizität an. Mit jeder Wiederholung und vollkommenen Durchführung der Angstsituation nimmt die Zahl der Ionen an den entsprechenden Synapsen ab, was zur Folge hat, dass auch der Angstzustand sich irgendwann in Schall und Rauch auflöst. So setzte Birbaumer einen Unfallpatienten, der Angst vor Autofahrten hatte, auf den Beifahrersitz, schnallte ihn fest und fuhr mit ihm los. Der Patient schrie, heulte und machte sich in die Hosen. Doch nach ein paar Fahrten war er von seiner Angst befreit. Auch für depressive Menschen bietet die Neuroplastizität einen Ausweg. Depressionen setzen sich in der Regel durch einstudierte Denkmuster im Gehirn fest und machen so eine Löschung sehr aufwendig. Aber nicht unmöglich. Mithilfe der kognitiven Therapie können Gedankengänge in therapeutischen Sitzungen so umprogrammiert werden, dass der Patient aus seinem negativen Denkmuster wieder herauskommt. Wenn eine Patientin zum Beispiel erzählt, dass sie nicht mehr zur Arbeit gehen möchte, weil ihr Chef sie niedermache, bespricht ihre Therapeutin mit ihr ganz gezielt die Situation, in denen sie keine Probleme mit ihrem Chef hatte. Durch mehrmaliges Wiederholen speichert das Gehirn die positiven Emotionen ab und der Patientin geht es so ein bisschen besser. Blink Nummer 7. Auch Psychopathen können sich dank der Neuroplastizität ändern. Für Psychopathen gilt das Gleiche wie für uns alle. Das Gehirn lässt sich formen. Jedoch stellt sich zuerst die Frage, was Psychopathen eigentlich sind. Wissenschaftler schätzen, dass etwa 1-2% der Bevölkerung psychopathische Züge haben. Was sie konkret ausmacht, ist, dass sie keine Angst kennen. Dies macht sie prädestiniert dazu, Schwerverbrechen zu begehen, ebenso sehr wie riesige Unternehmen zu leiten, denn sie fürchten keine Konsequenzen oder Niederschläge, neigen zur Selbstüberschätzung und sind selten empathisch. Dieses Verhalten entspringt nicht etwa, wie früher vermutet, einem bösartigen Charakterzug, sondern stammt aus einer Unterfunktion der Amygdala, des Gyrus cinguli, der Inselrinde und des präfrontalen Kortex. All diese Areale sind an unseren Ängsten beteiligt. und bei Psychopathen liegen sie größtenteils brach. Das heißt, die Betroffenen gieren nach Belohnung, aber sie fürchten sich nicht vor der Strafe. Sie wissen sehr wohl um die moralische Qualität ihrer Handlung, aber es stellt sich deswegen kein schlechtes Gewissen oder Reuegefühl bei ihnen ein. Genau wie bei anderen psychischen Erkrankungen kann die Neuroplastizität womöglich auch Psychopathen helfen, im wortwörtlichen Sinne das Fürchten zu erlernen. Zum Beispiel mit der Methode des Neurofeedbacks. An der Uniklinik Tübingen wird diese nämlich auch bei Patienten mit psychopathischen Zügen angewandt. Für die Therapie liegt der Patient in einem Magnetresonanztomographen, MRT, der seine Gehirnaktivität in Echtzeit abbildet. Die Patienten versuchen dann, sich innerlich die verschiedensten Dinge und Emotionen vorzustellen. So lange, bis die vier Areale, die für den Angstkreislauf zuständig sind, besonders heftig feuern. Welche Gedanken diese Reaktionen wachrufen, ist jedoch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Der Patient soll dann versuchen, dieses Gefühl aktiv zu verstärken und auf diese Weise zu lernen, Angst zu haben. Nach der Behandlung reagieren die Teilnehmer deutlich sensibler auf zum Beispiel schockierende Bilder und es zeigen sich schon die ersten Erfolge dieser Methode bei einigen verurteilten Verbrechern, die heute frei sind und nicht mehr rückfällig wurden. Blink Nummer 8. Parkinson- und Demenzpatienten bleiben mit neuroplastischem Training länger fit und selbstständig. Wir haben schon gehört, dass das Gehirn dank Neuroplastizität selbst bis ins hohe Alter lernfähig bleibt und auch für typische Alterskrankheiten wie Parkinson und Demenz bietet neuroplastisches Training die Möglichkeit, den Verlauf der Krankheiten zu verlangsamen. Das Gehirn von Alzheimer-Patienten etwa sieht aus wie eine vertrocknete Walnuss. Die Krankheit beginnt im Hippocampus, der zentralen Schaltstation des limbischen Systems, und setzt sich in der Großhirnrinde fort. Der Hippocampus ist vor allem dafür zuständig, neue Gedächtnisinhalte aus dem Kurzzeit- in das Langzeitgedächtnis zu überführen. Also genau das, was wir machen, wenn wir etwas Neues lernen, zum Beispiel eine Sprache oder eine Schrittabfolge beim Tanzen. Zum Glück ist der Hippocampus sehr plastisch, das heißt, wir können ihn gut trainieren und stimulieren. Dabei spielt das Wie eine große Rolle. Nur Kreuzworträtsel zu lösen reicht nicht aus, um das Gehirn entsprechend zu trainieren. Denn dabei werden keine neuen Verknüpfungen geschaffen, sondern nur alte Erinnerungen aus ihren Schubladen geholt. Besser funktioniert das Lernen im Kontext, zum Beispiel eine neue Vokabel oder einen ungeläufigen Begriff, die man sich einprägen will, in eine Geschichte zu integrieren. Zudem sollte man auch regelmäßig Bewegungsabläufe und motorische Fähigkeiten trainieren, wie etwa Jonglieren oder Tanzen. Ganz ähnlich verhält es sich bei Parkinson. Die Krankheit wird dadurch verursacht, dass Zellen in einem Kerngebiet des Mittelhirns absterben. Der Prozess ist schleichend. Meistens beginnt die Krankheit bereits im Alter von 35 Jahren, doch die Betroffenen merken erst etwas, wenn sie die 50 überschritten haben, wenn schon 60-80% der Zellen abgestorben sind. Das Gehirn kann den Effekt also lange Zeit abfedern. Durch das massive Zellsterben wird die Produktion von Dopamin verringert. Ein wichtiger Neurotransmitter zwischen den Nervenzellen, sodass die Patienten antriebslos und geschwächt werden. Es gibt jedoch einige Tricks, mit denen sie ihrem Hirn wieder ein bisschen Aufwind geben können. Wenn man ihnen beispielsweise einen Klebestreifen von ihrem Aufenthaltsort bis zur Toilette klebt, schaffen sie es plötzlich, wieder allein dorthin zu gehen. Denn der Streifen erinnert sie an den Sinn ihrer Unternehmung. Blink Nummer 9. Neuroplastische Methoden helfen ADHS-Patienten ebenso wie Medikamente. Und das ohne Nebenwirkungen. Was hatten Einstein, Mozart, JF Kennedy und John Lennon gemeinsam? Sie alle litten vermutlich an einer Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung, im Volksmund auch unter der Abkürzung ADHS bekannt. Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass ADHS angeboren ist. Den Kindern fehlt Impulskontrolle und sie haben ein stetiges Verlangen nach starken Reizen. Dieses Verhalten wird oft als ein Symptom von ADHS betrachtet, dabei resultiert es vermutlich nur aus der Frustration über die Störung und deren fehlende Akzeptanz. Da Kinder mit ADHS erhebliche Konzentrationsprobleme haben und somit mehr Aufmerksamkeit benötigen, besonders in der Schule, setzen viele Ärzte auf die Verabreichung von Ritalin, eine Art Betäubungsmittel. So bekommen in Deutschland etwa 200.000 Kinder Ritalin, welches heftige Nebenwirkungen wie Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, Nervosität, Angstgefühle und depressive Verstimmung nach sich ziehen kann. Der in Ritalin enthaltene Arzneistoff Methylphenidat ist chemisch mit Speed und Kokain verwandt und steht auf der Dopingliste, da er erwiesenermaßen abhängig macht sowie Wachstum und Bewegungsfähigkeit der Kinder beeinträchtigt. Warum Ritalin dennoch weiterhin verschrieben wird? Vermutlich, weil sich unsere Gesellschaft bisher nicht anders zu helfen weiß. Tatsächlich ist die verschriebene Menge an Ritalin in den letzten 20 Jahren auf das 184-fache angestiegen. Einen Ausweg aus diesem Pillenalbtraum bieten neue Behandlungsansätze, die auf dem Prinzip der Neuroplastizität beruhen. Indem sich Kinder zum Beispiel bewusst auf einen bestimmten Gedanken konzentrieren und anderen nicht sofort nachgeben, erhöht sich die Aktivität im präfrontalen Kortex, was wiederum zu einer langfristigen Steigerung ihrer Aufmerksamkeit führt. In der Therapie kann das zum Beispiel durch ein computeranimiertes Flugzeug visualisiert werden, dessen Flughöhe die Kinder beeinflussen können. Meistens reichen bereits etwa 13 Stunden Training, damit sich ein Kind selbst in den Konzentrationsmodus versetzen kann. Die Effekte der Therapie mit Neurofeedback sind also ähnlich wie die von Ritalin, nur ohne Nebenwirkungen. Blink Nummer 10. Gesunde Menschen können durch Neurofeedback ihre Wahrnehmung verbessern. Neurowissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass Menschen mit einer Inselbegabung, zum Beispiel Autisten, auf Bereiche ihres Gehirns zugreifen können, die anderen verschlossen bleiben. Wenn zum Beispiel eine Schachtel Streichhölzer auf den Boden fällt, können viele Inselbegabte innerhalb von Millisekunden die Anzahl der Streichhölzer erkennen. Sie nehmen Dinge vorbewusst wahr. Wir alle haben diese Form der Vorwahrnehmung in unserem Gehirn. Aber nur Savants, wie Inselbegabte auch genannt werden, können sie auch abrufen. Dafür fehlt ihnen der Filter, wichtige von unwichtigen Informationen zu unterscheiden. Ihr Wahrnehmungsfenster ist offener und weniger selektiv als unseres. Das überfordert ihr Gehirn und führt schnell zu Überlastungen in Bereichen mit vielen Reizen, zum Beispiel in sozialen Situationen. Im zwischenmenschlichen Kontakt ist es für Autisten oft extrem schwer, richtiges und angemessenes Verhalten zu identifizieren, nachzuvollziehen und anzuwenden. Doch der Zugriff auf die Vorwahrnehmung ist nicht nur Inselbegabten vorbehalten. Auch alle anderen können lernen, sie abzurufen. Eine Möglichkeit dazu bietet die Meditation, also die ziellose Vergegenwärtigung und absolute Aufmerksamkeit für den Augenblick, sowie das Neurofeedback. Jenes lässt dich quasi deinem Gehirn bei der Arbeit zusehen. Du kannst durch Neurofeedback zum Beispiel innerhalb von 2 Stunden lernen, bewusst jene Areale zu aktivieren, die für die Wahrnehmung des vorbewussten Zeitraums zuständig sind. Auch wenn du gar nicht genau weißt, wie. Beim ersten Mal klappt es durch Zufall und dann ist der Vorgang oft sehr schwer zu beschreiben. Diese Methode kann aber keine Wunder vollbringen und einen Geniestatus erreicht man nur mit endlosem Training. Daher solltest du dein Potenzial am besten dort wecken, wo du auf etwas aufbauen kannst. Warst du zum Beispiel schon immer gut in Mathe und das Lösen von Logikaufgaben fällt dir leicht, könntest du dich an der Sache mit den Streichhölzern probieren. Hast du eher eine künstlerische Ader, solltest du dir vielleicht eher musikalische oder farbenbezogene Aufgaben zur Vorwahrnehmung aussuchen. Blink Nummer 11. Wir können Gier, Verlangen und Sucht bewusst überwinden. Sex, Geld, Macht, Anerkennung, Zuwendung, Aufmerksamkeit, Bewunderung, eine Pause, ein Bier, Schokolade oder eine Zigarette. Wir wollen ständig irgendwas. Aus dem Wunsch, die Dinge, die wir wollen, zu bekommen, kann sich eine potenziell gesundheitsschädliche Sucht entwickeln. Wäre es nicht viel einfacher, mit dem Wollen aufzuhören und einfach mit dem glücklich zu sein, was wir haben? Aus biochemischer Sicht steckt hinter jeder Sucht der Neurotransmitter Dopamin, auch als Glückshormon bekannt. Es wird vom Gehirn bei einer Sucht regelmäßig ausgeschüttet, und zwar unmittelbar bevor wir die Droge zuführen. Damit werden Süchte im Gehirn von den gleichen Regelkreisen gesteuert, wie etwa Verliebtheit oder gar strenge Religiosität. Das Problem in allen Fällen? Wir sind meist immer noch nicht zufrieden, wenn wir endlich haben, was wir wollen, sondern denken dann schon an den nächsten Kick. Auch wenn du beispielsweise etwas willst, das nicht mittelbar mit einer Sucht verknüpft ist, zum Beispiel einen Aufstieg auf der Karriereleiter oder das Bestehen einer Prüfung, wird in deinem Gehirn Dopamin freigesetzt. Nach dem Erreichen des Ziels fällst du jedoch oft in ein tiefes Loch. Schopenhauer empfiehlt, nicht etwas Bestimmtes, sondern vielmehr nichts erreichen zu wollen. Diesen zen-ähnlichen Zustand zu erlangen, ist gar nicht so einfach, denn das Gehirn ist immer auf der Suche nach Effekten. Die Ausnahmen scheinen jedoch Locked-In-Patienten zu sein. Untersuchungen ergeben, dass sich in ihrer Gehirnaktivität kaum Hinweise auf Verlangen und Sucht finden. Aber auch keine darauf, dass sie unglücklich oder verzweifelt sind. Sie sind nicht depressiv und sie leiden nicht, weil sie keine Erwartungen mehr haben. Tatsächlich sind sie zufriedener als der Durchschnitt der Bevölkerung. Letztendlich weiß man nicht genau, was in ihren Köpfen vor sich geht, aber eines können wir von ihnen lernen. Wir werden nicht glücklicher, wenn wir unser Ziel erreichen und unser Verlangen stillen, sondern wenn wir aufhören zu wollen. Das waren die Blinks zu Dein Gehirn weiß mehr als du denkst von Nils Birbaumer. Die Kernaussage dieses Buches ist, dass Neuroplastizität das Forschungsgebiet der Neurowissenschaften ist, das momentan die meisten bahnbrechenden Erkenntnisse hervorbringt. Dazu zählt vor allem, dass unser Gehirn plastischer ist und mehr Selbstheilungskräfte besitzt, als wir lange Zeit dachten. Daraus folgt, dass viele Krankheiten, die bisher mit Medikamenten behandelt wurden, womöglich effektiver mithilfe der Neuroplastizität geheilt oder gelindert werden können. Hast du Neurofeedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib uns einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff „Dein Gehirn weiß mehr als du denkst“ und teile deine Gedanken mit uns.